Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Lexikon, das ist allgemein die Bezeichnung für ein Nachschlagewerk oder für ein Wörterbuch im weiteren Sinn. Im modernen Sprachgebrauch bezeichnet es heute zumeist ein Nachschlagwerk mit Sachinformationen, wobei je nach Umfang noch zwischen Lexikon im engeren Sinn und Enzyklopädie oder Biografiensammlung unterschieden wird. Das bislang umfangreichste Lexikon, das ist ein virtuelles, das ist nämlich Wikipedia. Diese Informationen über das Lexikon, das war jetzt alles ein Zitat, die stammen aus Wikipedia im Übrigen. Über Nachschlagewerke, physische und solche im virtuellen Raum wollen wir uns heute unterhalten, und zwar mit Anne Schindler, Kunsthistorikerin in Basel, und mit Balz Nil, Musiker und Autor aus Bern. Die Standardwerke, die heißen in Frankreich zum Beispiel Larus, in Deutschland Brockhaus, in den USA Encyclopædia Britannica. Und das waren oder sind in den betreffenden Ländern fast schon Synonyme für exaktes Wissen. Ist diese Zeit vorbei, Balznen?
Die Zeit des exakten Wissens ist sicher nicht vorbei, das braucht's. Aber vielleicht ist die Zeit der 25-bändigen Lexika vorbei, die man sich in die Wohnung stellt. Also ich kenne eigentlich niemanden mehr, der so etwas zu Hause hat.
Anne Schindler?
Ja, das war schon ein erstaunliches Erlebnis. Ich glaube, das war 2004, vielleicht 2005, als ich das erste Mal bei einer Altpapiersammlung ein Lexikon draußen auf der Straße stehen sah. Oh. Was bedeutet das? Es wird nicht aufbewahrt und an die nächste Generation weitergegeben. Es wird ins Altpapier geworfen. Und ich denke, ja, da ist eine große Umwandlung im Tun. Ob es das exakte Wissen betrifft oder das Material, bin ich nicht sicher. Also in Home wird gesagt, dass
die Ausstellung in Lenzburg zum
die Ausstellung in Lenzburg, genau, die ganz vieles über das digitale Leben berichtet, stellen sie eher die These auf, dass die Definitionsmacht einer kleinen Elite, die das Brockhaus geschrieben hat, halt abgelöst wird von der Weisheit der vielen, so nennen sie das.
Eben, dieses Wikipedia, dieses Lexikon im Internet, das ist allgemein verfügbar, ist schnell, wer einen Computer hat, und das haben ja die meisten oder müssen wenigstens in der westlichen Welt, die haben dann Zugang dazu, und dazu kommt noch, es ist gratis. Braucht es denn Lexika überhaupt noch?
Ja, also gratis ist natürlich relativ, wenn ich denke, wie viel ich den Computer nachrüsten muss, um zum Beispiel auf YouTube immer noch Zugriff zu haben oder andere solche Quellen, dann ist das eigentlich nicht gratis. Früher hatte ich eine Schreibmaschine und da habe ich alle 2 Jahre das Farbband gewechselt, und heute werde ich gezwungen, eigentlich alle 3-4 Jahre den Computer zu wechseln. Also gratis ist das nicht. Ich zahle es einfach nicht unbedingt direkt dort, wo ich das Wissen hernehme.
Also es hat eben in der statistischen Aufstellung schon sehr viele Vorteile. Es hat zum Beispiel wahnsinnig viel mehr Artikel in Wikipedia als in einem herkömmlichen Brockhaus. Sehr viel mehr Autoren. Die Erneuerungszeit pro Artikel, die ist beim Brockhaus, dauert das ungefähr 10 Jahre. Bei Wikipedia dauert das gerade mal 54 Tage. Es gibt unglaublich viele Vorteile, die Produktionskosten zum Beispiel. Brockhaus 20 Millionen, Wikipedia 250.000 mit Unterhaltskosten. Also das sind Unterhaltskosten. Ja. Das ist schon ein großer Vorteil von Wikipedia gegenüber dem herkömmlichen Brockhaus, der sich halt ganz schnell und ganz direkt ausgewirkt hat. Von daher ist die Frage durchaus berechtigt, ob das eine Überlebenschance hat.
Aber ja, also eben in dieser Form des 25-bändigen Lexikons sicher nicht. Dafür schießen so kleine Lexika aus dem Boden für irgendwelche Spezialgebiete, einbändige. Das gibt's nach wie vor in Form von Papier, weil die eben eine sehr gezielte Auswahl treffen, die ich als Benutzer des Computers so nicht treffen kann.
Das heißt eigentlich, die Nische wird bedient, und die wird gut bedient.
Die wird gut bedient, ja.
Hat denn Wikipedia tatsächlich nur Vorteile? Das ist das, was sich mir stellt so als Frage. Natürlich, das Wissen wird sehr schnell erweitert, aufdatiert und so weiter, aber Wer genau dahinter steht, das weiß man nicht.
Naja gut, also auch hier gibt es natürlich, es gibt für Brockhaus werden hier 738 Autoren genannt, bei Wikipedia sind es 98.425 Autoren.
Aber wer sind die?
Wer sind diese Autoren? Es sind halt ganz viele Leute. Das Wissen ist es objektiv? Kann es überhaupt je objektiv sein? War das Brockhaus-Wissen objektiv? Natürlich nicht. Alles Wissen ist aus einer Perspektive definiert. Und insofern denke ich, also da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man Wikipedia einen ernsthaften Vorwurf machen kann. Natürlich ist es selektioniert und das ist dann eine Brille aus der, oder eine Perspektive, aus der selektioniert wird. Das überschüssige Wissen, was passiert damit sozusagen, das ist ja schon auch eine interessante Frage. Da gab es einen Künstler, den Wayne Clemens, der hat ein Unwiki-Projekt gemacht und den Delete-Log von Wikipedia sozusagen abgezapft und laufend veröffentlicht, was aus diesem Delete-Log herauskommt. Ein hochinteressantes Projekt, aber so viel Gescheites kommt da eben interessanterweise nicht dabei raus. Das sind dann eher so unflätige Sprüche zum Beispiel.
Also ich nutze ja Wikipedia sehr viel, aber ich komme mir auch ein bisschen bequem und faul dabei vor. Mhm. Es ist halt schon wahnsinnig einfach, dort der Zugriff auf Wikipedia, und da bildet sich auch wieder ein neues Monopol. Schon nur das immer gleiche Layout, das habe ich täglich vor Augen, dieses Layout, diese Konditionierung zum Beispiel, finde ich eigentlich bedenklich. Und aus Bequemlichkeit nutze ich das. Und ich finde es eigentlich ein großartiges Projekt, dass alle Leute dort mitmachen können. Es ist erstaunlich, die hohe Qualität, die sie hat, ist geprüft worden. Hat, glaube ich, gegenüber Brockhaus eher sogar noch einen Vorteil qualitativ. Also das ist erstaunlich. Und trotzdem, ich liebe die Vielfalt. Und ich muss mich selber auch immer wieder zwingen, andere Quellen anzuzapfen und nicht einfach alles über Wikipedia zu machen, oder wenn meine Kinder einen Vortrag halten müssen. So schnell ist man bei Wikipedia, aber der andere aus der Klasse ist auch bei Wikipedia und der andere auch wieder.
Das heißt, an und für sich wäre alles andere ein Garant für Vielfalt, wenn man jetzt zum Beispiel in die Bibliothek geht und dort selbst seine Recherchen betreibt.
Ich weiß nicht, ob es ein Garant ist, aber ich finde es interessant, in eine Bibliothek hinunterzusteigen und zu schauen, was es da zum Beispiel so gibt an eigenartigen Lexika. Also ich liebe zum Beispiel das Lexikon oder Wörterbuch des deutschen Aberglaubens und so solche Sachen. Oder was habe ich gefunden? Ich habe zum Beispiel etwas gefunden, ein anonymen und pseudonymen Lexikon. Wusstet ihr, dass es das gibt? In 16 Bänden, das kauft sich natürlich niemand, aber das steht in der Bibliothek. Dort habe ich meinen Namen nachgeschaut. Es gibt einen Balz-Nil, aber da ist... Nein, einen Nil gibt's. Aber der heißt Nil Rabbit, lustigerweise. das Pseudonym Nil Rabbit, und das ist irgendein Nil George Charles, ich weiß nicht, was er macht. Aber es ist ein absolut witziges Lexikon.
Also quasi etwas Analoges zu einem Vornamenlexikon. Gibt's so Alias, anonyme Namen
und so weiter. Ja, kannst du alles nachschauen. Irgendeinen Künstlernamen kannst du nachschauen, also wer dahinter steckt.
Es ist sicher auch eine Frage des Aufwandes, den man betreibt, um an Wissen ranzukommen. Was für mich erstaunlich war, ist auch wieder in Bezug auf, du hast vorher bald die Kinder genannt. Ich war kürzlich mit meinem kleinen Sohn bei einer Tante zu Besuch und bei der stand ein Lexikon tatsächlich aus den 70er Jahren in drei Bänden, und wir wollten dann Burgen oder Ritter oder irgend sowas nachschauen und sind dann ins Browsen gekommen, und das Browsen in einem Lexikon ist sowas anderes wie auf dem Internet.
Du nennst das Browsen im Lexikon?
Das ist der moderne Sprachumgang.
Ja, wie nennst du es? Es ist mir, ich habe vorher nachgedacht.
Das Blättern.
Oder Blättern, ja, genau. Aber man springt dann eigentlich wirklich von Thema zu Thema, von Begriff zu Begriff, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Man kommt auf Dinge, auf die man nie gestoßen wäre. Und das, denke ich, ist in Wikipedia tatsächlich nicht mehr möglich.
Ja, die Nachbarschaften sind interessant, ja. Also meine Tochter zum Beispiel, die hat ein Synonymwörterbuch bekommen, jetzt gerade zum Geburtstag, sie ist 14-jährig. die lag auf dem Bett und hat es gelesen wie einen Roman. Einfach das Synonym, den Synonymtuten, und die ist völlig begeistert davon.
Also Sie sprechen von Ihrem Sohn, Sie sprechen von Ihrer Tochter. Heißt das eigentlich, dass Kinder im Zusammenhang mit Lexika eigentlich ein Spezialfall sind? Ist das das Publikum, das so ein Lexikon? Also ich kann mich an meine Kinderzeit erinnern, das war das Größte, wie ich das erste Jugendlexikon in der Hand hielt.
Ja, ich auch das Graue.
Ich weiß nicht mehr, ich glaube, meines war blau, kam aus Deutschland, hatte Flugzeuge drauf und Tiere und Kontinente und alles Mögliche. Und dann konnte man sich einfach irgendwie ein Bild machen von der Größe der Welt.
Mhm. Ich hatte auch so eines. Und also meine Kinder sind auch Fans von Lexika. Mein Sohn hat auch ein Jugendlexikon bekommen und also der liegt auf dem Bauch und liest darin. Dann hat er auch gern alle diese Sportlexika natürlich, diese spezialisierten über Fußball, Geschichte des Fußballs bis weit zurück. Also das bedienen halt die Bücher schon noch gut und sehr auf eine sinnliche Art.
Mein Sohn ist noch zu klein, um selber zu lesen. Für ihn ist ganz klar, wenn eine Information benötigt wird, dann wird die auf dem Internet nachgeschaut. Von daher, diese Begegnung mit diesem dreibändigen Lexikon war für ihn ein Primer. Hm. Er hat natürlich auch die Bücher, wo alle verschiedenen Dinge der Welt, von Geografie über Technologie, über Geschichte beschrieben werden mit Bildern. Aber das ist schon eine andere Selbstverständlichkeit. Wo guckt man was nach? Und das Lexikon ist für ihn ein Spezialfall und etwas, was mehr, oder für mich zumindest jetzt auch, mit einer Nostalgie, fast ein bisschen einer Romantik aufgeladen ist, wo man zurückblickt in die Vergangenheit und sozusagen diese Kapseln wieder öffnet. Es ist keine gegenwärtige Art und Weise, mehr Wissen zu finden für mich.
Sie hören den Kulturstammtisch auf TRS4 News. Zu Gast sind heute Annette Schindler, Kunsthistorikerin aus Basel, und Balz Nil, Autor und Musiker aus Bern. Unser Thema sind Lexika, Wörterbücher, Nachschlagewerke, Enzyklopädien und so weiter. Und wir haben jetzt bis jetzt festgestellt, eigentlich das Internet fängt an oder hat schon irgendwie den Lexika den Rang abgelaufen. Aber nicht nur. Irgendwie, es gibt doch noch Bibliotheken. Es gibt da zum Beispiel eine Zentralbibliothek in Zürich. Die kann man doch nicht einfach jetzt zutun, weil's Internet gibt und Wikipedia.
Nein, würde ich auf keinen Fall zutun. Also ich finde halt, die Recherche, das Blättern, wir waren vorhin beim Blättern, ist einfach, und da hat wahrscheinlich dein Sohn drauf angesprochen, es ist einfach eine Art von Reisen, das ist ein sich physisch fortbewegen in einem Buch, und es tönt auch noch, das Blättern, sind halt dann solche Elemente. Oder Bücher riechen auch, ja, ich bin schon ein bisschen konservativ, ich habe es auch gern, wenn ich in einem alten Lexikon, das man irgendwie in einem Antiquariat rausnimmt, plötzlich eine getrocknete Blume rausfällt, weil man die Lexika früher gebraucht hat, um Blumen zu pressen. In all diesen Lexika findest du Blumen zum Beispiel, getrocknete.
Was man im Internet sehr selten antrifft.
Nein, eine getrocknete Blume habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht begegnet. Ich denke schon, ich meine, es gibt ja auch Bemühungen, Bücher zu scannen. Bis jetzt sind natürlich die Bücher älteren Datums, sind nicht digitalisiert und nicht zugänglich. Es gibt riesenhafte Projekte, ganze Bibliotheken, Bücher, also Seite für Seite durchzuscannen, um sie digital zugänglich zu machen. Die Romantik des Buches verschwindet dabei, aber ich finde, der Preis der Romantik des Buches ist halt schon, dass das Wissen wenigen vorbehalten ist. Auch wer hat Zugang zum Wissen? Das Wissen ist so viel breiter gestreut und der Zugang zum Wissen ist so viel offener und einfacher über diese digitalen Medien, dass ich denke, das ist ein hoher Preis zu zahlen, wenn man sich quasi auf das Buch wieder beschränken wollte.
Oh, das will ich doch nicht, auf keinen Fall, oder? Natürlich, ich will es aber genießen, dass es das noch gibt.
Aber ist die Recherche, sagen wir jetzt mal, via Wikipedia, falls uns jetzt ein Thema gesetzt wird, wie zum Beispiel, sagen wir, russische Pferde oder so, und dann gehe ich nach Wikipedia und in kürzester Zeit habe ich irgendeinen Aufsatz dazu, aber wenn ich jetzt in die Bibliothek gehe, habe ich doch vielleicht auch mehr Auswahl als das, was dort steht. Das muss doch eigentlich auch bedeuten, dass die Recherche per Buch trotz allem vielleicht mühsamer, aber gründlicher ist.
ja, unter Umständen schon. Also wie der Computer verführt noch natürlich dazu, einfach zu kopieren und dann das auf den Drucker rauszulassen. Ein Lexikon ist zum Beispiel extrem schwierig auf einem Fotokopierer zu kopieren, schon nur das. Das ist ziemlich mühsam. Meistens sind sie irgendwie zu groß, passt das Format nicht. Also es zwingt dich zum Beispiel, etwas vielleicht abzuschreiben. Mhm. Oder ich erinnere mich, in der Schule, wir hatten mal ein Thema gotische Kirchen und da hat einer in der Klasse, hat einfach zu Hause keine Bilder gefunden zu gotischen Kirchen, dann hat er doch aus dem Lexikon von zu Hause eine gotische Kirche ausgeschnitten.
Zur großen Freude seiner Eltern. Das Neueste, was wir jetzt haben, sind, ein großer Teil der Menschheit läuft jetzt inzwischen mit Smartphones herum und dort drauf gibt es sogenannte Apps und da wiederum findet man Lexika, zum Beispiel die Encyclopedia Britannica, das amerikanische Standardwerk, das meine Eltern noch in, sagen wir mal, 23 Bändern daheim im Büchergestell haben. Ein sehr umfangreiches Werk. Das kriegt man da für 2 Franken 20, 3 Franken 30, 1 Franken 10. Aber trotzdem, irgendwie die Darstellung des Ganzen, die macht es einem auch wahnsinnig schwierig. Dann hat man so ein Smartphone in der Hand und weiß gar nicht, wo anfangen bei diesem Lexikon.
Ja, ich denke, das ist schon diese Standardisierung auf ein einziges Format, Standardisierung auf ein einziges Layout. Wie funktioniert das mit den Handhelds, mit ihren kleinen Displays? Das ist schon mühselig und unangenehm. Ich glaube, wirklich ein großer Gegensatz zu einem Buch aus Papier, das man vor sich hat und in dem man einfach auch lesen kann. Ich denke, das ist schon auch, also es wirkt sich auch auf unser Gedächtnis
aus. Das glaube ich eben auch.
Wir müssen uns an Dinge nicht erinnern, weil wir sie jederzeit nachschlagen können. Gestern musste ich nachschlagen, was eine Standard-A4-Seite, wie viele Anschläge die hat. Das wusste ich vorher. Aha. Jetzt habe ich diese Zeichenzahl aus meinem Hirn deleted, weil ich sie sofort nachschlagen kann. Es braucht
und schon
eine
vergessen.
Sekunde. Es oder, sind ungefähr 1400 Anschläge.
Aber dieses einheitliche Layout, mein Gehirn funktioniert schlecht mit diesen einheitlichen Layouts. Ich brauche irgendwie ganz bestimmte Merkmale, die manchmal mit dem Wissen überhaupt nichts zu tun haben. Es kann irgendwie eine umgelegte Seite sein oder sowas oder irgendeine Unregelmäßigkeit, die hilft mir, mich zu erinnern an etwas und diese Einheitslayouts, ich habe manchmal das Gefühl, gut, ich werde auch älter, aber mein Gedächtnis funktioniert einfach schlechter damit.
Also die Eselsbrücken fehlen quasi wie natürlich vorgegebenen Eselskrankheiten. Wollen wir noch ganz schnell drauf gucken, wir hatten es vorhin einmal davon, dass vielleicht Lexika jetzt physisch existierende, zwischen zwei Buchdecken gepresste Seiten mit Informationen, dass das vielleicht irgendwo in den Nischen noch gut funktioniert. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, mir anzuschauen, was zum Beispiel bei den Apps, was da an Lexika am meisten heruntergeladen wird. Es sind tatsächlich zu einem großen Teil Nischen, aber relativ große dann wieder. Hundekrankheiten, Katzen, Heilkräuter, Vornamen an vierter Stelle.
Aha.
Das ist natürlich klar, ein Vornamenlexikon, das interessiert dann doch die Menschheit ziemlich stark. Mentaltechnik, Kaninchen, Qualitätsmanagement und dann A bis Z. Beim Internet-Buchhandel hingegen haben wir internationaler Film, Mittelalter, Krankheiten, Überlebenslexikon, sehr interessanter Titel auch.
Überlebenslexikon?
Ein Überlebenslexikon, ich weiß nicht, wessen Inhalt es das ist, aber dann Psychologie, dann wieder Tiere immer wichtig und die Symbole, Betriebswirtschaftslehre und eines, das mich jetzt wahnsinnig interessiert gehabt hätte, das Lexikon des verbotenen Wissens. Eine Wissenssammlung über verbotenes Wissen ist ja ziemlich interessant.
Das könnte sowas sein wie das Lexikon des Aberglaubens oder was steht dort drin?
Höchstwahrscheinlich ist das oder dann verbotene religiöse Interpretationen, nehme ich jetzt mal an. Trotzdem, was man da sieht, es kreist so ein bisschen um auch Tiere, um so Hobbygeschichten, aber ums Wissen per se eigentlich nicht mehr so richtig. Das holt man sich offensichtlich beim Internet ab.
Ich denke, also was man sich hier runterlädt, das ist ja, wenn man mehr wissen muss als eben die Anzahl Anschläge pro Standard auf ihrer Seite oder was bedeutet jetzt wieder genau XY, sondern da will man ein bisschen genauer wissen, wie, was braucht eine Katze für irgendwie Spielzeuge oder so und dann gibt's aber noch viel mehr, dass man um seine Haustiere herum wissen muss, wozu man sich eben dann ein bisschen fundiertere oder umfangreichere Information, nicht fundiertere, sondern einfach nur umfangreichere Information beschaffen muss. Da denke ich, das ist schon ein anderer Zugang als schnell was überprüfen, schnell was nachschauen. Aber eben auch die Gefahr, dass dieses schnelle Nachschauen dann immer gleich ausfällt bei einer ganzen Klasse, die alle über das gleiche einen Aufsatz schreiben müssen. Das fände ich dann schon interessant, als Lehrer zu schauen, wie viel davon einfach Wikipedia-Wissen.
Ja, also diese Klage hört man ja zum Teil von Universitäten, dass die Qualität von Seminararbeiten, auch bis hin zur Doktorarbeit, wir wollen jetzt nicht über Herrn Gutenberg sprechen, aber dass da doch sehr viel Wissen eigentlich direkt aus Wikipedia kopiert wird.
Ja, eben, das hat damit zu tun, mit der Technik hat das zu tun, man kann das einfach aus dem Drucker rauslassen und es ist tatsächlich schwierig, einen solchen Artikel zu paraphrasieren, wenn du nicht gezwungen wirst dazu. Mhm. Wenn du das einfach rauslassen kannst auf dem Drucker, dann hast du eigentlich keinen Grund, diese Sätze noch umzuschreiben. Mhm. Hingegen, wenn du das Lexikon nicht auf den Kopierer hieven kannst, wenn du das abschreiben musst, dann bist du eigentlich schon im Paraphrasieren drin. Und Paraphrasieren finde ich eigentlich eine wichtige Kunst, die man üben müsste. Mhm. Wie eigne ich mir Wissen an, indem ich es in meine eigene Sprache umsetze? Ob schon es eigentlich schon da ist und perfekt formuliert ist, aber es ist ein Schritt, das muss man richtig üben und das finde ich wichtig.
Ein weiterer Schritt könnte auch das Recherchieren sein. Ist das wirklich... Wikipedia nimmt einem dadurch wahnsinnig viel ab, oder? Weil es schon alle Quellen eigentlich wie quasi kondensiert in einen kurzen Artikel, während man vorher relativ viel dann doch zusammensuchen musste.
Aber ich denke, wir dürfen nicht vergessen, auf dem Internet gibt es ja nicht nur die Wikipedia, sondern es gibt Wikipedia plus 100.000 andere Suchresultate von Google, wo man auch noch weitere Informationen, abweichende Informationen, widersprüchliche Informationen etc. findet. Und insofern denke ich, also jemand, der es sich einfach macht, ja klar, der kopiert dann einfach aus Wikipedia, aber das Internet ermöglicht einem schon weiterzugehen, als Wissen von Wikipedia runterzukopieren. Und ich denke, da ist das Internet halt auch recht aktuell. Da frage ich mich dann eben in 10, 20 oder 50 Jahren, wenn ich in die Bibliothek gehe, sind dann alle Bücher aus dem Jahr 1999 und 2003 und dann ab 5, 6 wird es langsam dünn und ab 20 wird es dann vielleicht noch viel dünner. Mhm. Was ich da noch an aktuellem Wissen und also Wissensstand, effektiven Wissensstand überhaupt noch zu sehen kriege in der Bibliothek.
Ja, und ich finde auch wichtig, wo ist das überholte Wissen geblieben? Ich finde es eigentlich ganz wichtig, das Wissen, das irgendwo stehen geblieben ist oder sich überholt hat, dass das irgendwo noch greifbar ist, weil manchmal sind dort Ansätze drin, die man vielleicht im Moment übersehen hat und später greift plötzlich jemand darauf zurück und fährt dort weiter. Und das finde ich, bei den elektronischen Medien kann das ein Problem sein, wenn das dann einfach weg ist oder man findet es nicht mehr.
Das sich fortschreibende Lexikon im Internet, ganz im Gegensatz zu dem, was, wenn ich jetzt die Encyclopædia Britannica vom Jahr 1969 bei meinen Eltern konsultiere, da nicht nur alte Namen für gewisse afrikanische Länder stehen, sondern auch ein anderer Wissensstand, der interessant wäre.
Ja, und ein anderer Blick auf die Welt. Also ich denke auch die Mentalität oder die Geisteshaltungen von früheren Zeiten, die verschwinden natürlich, wenn alles Wissen ständig aktualisiert wird und das Alte nicht greifbar ist.
Würde heißen, in anderen Worten, eigentlich, auf das können wir uns, glaube ich, eingehen, die Wissensbeschaffung ist heute eine andere, die Art von Wissenverbreitung ist auch eine andere. Ob es Lexika noch geben wird, das müssen wir dann herausfinden. Vielleicht wissen wir dann in 20 Jahren mehr darüber. Und es gibt gewisse Nischen, in denen das Lexikon durchaus noch seinen Zweck erfüllt. Sie hörten den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Zu Gast waren heute Anne Schindler und Balz Nill. Unser Thema waren Lexika, Enzyklopädien und ähnliche Nachschlagewerke. Sie hören DRS4 News.
DRS4 Kultur. Der Kulturstammtisch. Am Wochenende trifft Erik Fakon seine Gäste am Stammtisch. zum Gespräch über Kultur.
Man hat 3 Wünsche, was könnte man alles in der Schweiz ändern?
Ich glaube, dass Geschichten überhaupt unser Leben ausmachen.
Zuletzt war ein bisschen die Mode, Heidi als eine ganz individuelle Frau zu sehen.
Das tue ich mich eigentlich ziemlich typisch, dass das Germanisten herausgefunden haben.
Das Bild des Jägers, der killen muss, das ist nicht mehr so.
Ich schalte schon ein bisschen in den Shopping-Modus, wenn ich durch die Art gehe.
Brecht wollte nämlich, dass das Publikum raucht im Theater.
Aber Menschenskind, das ist das Leben.
Der Kulturstammtisch am Wochenende auf DRS4 News.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.